Man konnte nicht anders, als sie zu lieben, sobald man sie sah. Doch man konnte ihnen nichts beibringen. Sie waren an dem Punkt ihrer Entwicklung stehen geblieben, an dem sie sich befunden hatten, bevor sie gebissen wurden. Niedliche Zweijährige, die Grübchen hatten und lispelten und die in einem einzigen Trotzanfall ein halbes Dorf zerstören konnten. Wenn sie Durst hatten, tranken sie und nichts konnte sie zurückhalten. Auch Tanjas Mutter erschuf ein solches Kind. Ihre Gründe sind mir ebenso schleierhaft wie die der anderen. Er atmete tief durch. Und dann griffen natürlich die Volturi ein. Diese Kinder waren nicht in der Lage, unser Geheimnis zu bewahren. Und deshalb mussten sie zerstört werden. Was genau mit Tanjas Mutter geschah, wissen wir nicht. Tanja, Kate und Irina waren jedenfalls völlig ahnungslos, bis zu jenem Tag, als die Volturi zu ihnen kamen. Ihre Mutter und deren unerlaubte Schöpfung hatten sie bereits gefangen genommen. Nur ihre Unwissenheit rettete Tanja und ihren Schwestern das Leben. Deshalb wurden sie nicht zusammen mit ihrer Mutter bestraft. Keine von ihnen hatte den Jungen zuvor gesehen oder seine Existenz auch nur geahnt, bis zu dem Tag, als sie mit ansehen mussten, wie er in den Armen ihrer Mutter verbrannte. Weshalb hatte sie ihn erschaffen? Was hatte er ihr bedeutet, dass sie diese unüberschreitbare Grenze doch überschritten hatte? Tanja und ihre Schwestern fanden nie eine Antwort auf diese Fragen. Doch es gab keinen Zweifel an der Schuld ihrer Mutter, und ich glaube, sie haben ihr nie ganz vergeben. Obgleich Aru wusste, dass Tanja, Kate und Irina unschuldig waren, wollte Kaios sie verbrennen. Sippenhaft. Sie hatten Glück, dass Aru an jenem Tag gnädig gestimmt war. Tanja und ihre Schwestern kamen davon. Doch sie hatten von da an ein gebrochenes Herz und einen sehr gesunden Respekt vor dem Gesetz. Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt die Erinnerung in einen Traum überging. Eben noch hatte ich in meiner Erinnerung Carlyle zugehört und ihm ins Gesicht geschaut. Einen Augenblick später schaute ich auf ein graues, dürres Feld und hatte den schweren Geruch von brennendem Weihrauch in der Nase. Ich war nicht allein. Das Gewirr der Gestalten auf dem Feld, alle in aschfarbene Umhänge gehüllt, hätte mich ängstigen müssen. Es konnten nur die Volturi sein, und ich war, entgegen dem, was sie bei unserer letzten Begegnung befohlen hatten, immer noch ein Mensch. Doch ich wusste, wie manchmal in meinen Träumen, dass ich für sie unsichtbar war. Überall um mich herum waren qualmende Haufen. Ich roch etwas Süßliches und schaute die Haufen nicht allzu genau an. Ich wollte die Gesichter der Vampire, die sie hingerichtet hatten, gar nicht sehen, denn ich befürchtete, ich könnte in den glühenden Scheiterhaufen jemanden erkennen. Die Krieger der Volturi standen in einem Kreis um jemanden herum. Ich hörte ihr aufgeregtes Geflüster. Ich konnte nicht anders, als mich näher heranzuschleichen. Und da sah ich auf einem kleinen Hügel über ihnen, was sie so aufregte. Er war wunderschön, hinreißend, genau wie Carlyle gesagt hatte. Ein kleiner Junge, vielleicht 2 Jahre alt. Hellbraune Locken umrahmten das Engelsgesicht mit den Pausbacken und den vollen Lippen. Und er zitterte. Er hatte die Augen geschlossen, als hätte er zu große Angst zuzuschauen, wie der Tod mit jeder Sekunde näher kam. Ich verspürte einen so unwiderstehlichen Drang, dieses reizende, verängstigte Kind zu retten, dass die fürchterliche Bedrohung der Volturi mich auf einmal nicht mehr schrecken konnte. Ich zwängte mich an ihnen vorbei und es kümmerte mich nicht, ob sie mich bemerkten. Ich rannte zu dem Jungen hin. Taumelnd blieb ich stehen, als ich erkannte, auf was für einem Hügel der Junge saß. Es war kein Hügel aus Erde und Stein, sondern aus menschlichen Körpern, die übereinander lagen, ausgezehrt und leblos. Ich kannte sie alle. Angela, Ben, Jessica, Mike. Und genau unter dem liebreizenden Jungen lagen die Körper meines Vaters und meiner Mutter. Der Junge öffnete die leuchtenden, blutroten Augen.